I need you, haben wir gerade gesungen. Und die Caroline hat vorher gebetet, dass wir geistlich arm sind. Das passt gut zusammen. Und wenn ihr heute Morgen da seid und ihr spürt eine Bedürftigkeit, dass ihr etwas braucht, weil wir merken, wir haben es nicht, dann seid ihr genau richtig. Ich habe heute Nacht geträumt, Pfingsten ist ja so ein aussterbender Feiertag. Und ich habe geträumt, das Credo ist voll. Ein bisschen voll ist schon, also viel, zumindest viel voller als oftmals schon an Pfingsten die Gottesdienste sind, weil es eben sozusagen klassisch jetzt zur Reisezeit geworden ist und so. Und da hat Pfingsten echt schwer, sozusagen bei uns irgendwie noch zu landen und anzukommen. Umso schöner, dass ihr da seid. Ich nehme euch in diese bekannte Geschichte mit hinein, als die Christen das erste Mal Pfingsten gefeiert haben. Die haben übrigens keine große Vorbereitungszeit gehabt wie wir, dass sie es vorher schon gewusst hätten, sondern es kam super überraschend, nicht mit Kraft und Macht, wie die Katja uns vorher aus dem Zacharja-Wort gesagt hat, und trotzdem an dieser Stelle schon überfallartig. Plötzlich heißt es da in diesem Text. Ich lese euch jetzt Apostelgeschichte 2, 1 bis 18 in der vom Reinhold letzte Woche schon eingeführten neuen Genfer Übersetzung, die es übrigens noch nicht als ganze Bibel gibt. Da müsst ihr dann noch ein bisschen warten. Das ist der Nachteil dieser Übersetzung. Also Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parder, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien. Aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber finden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keine hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Töchter und eure Söhne prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetischen Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. 18 Verse, ich werde mir nur einige wenige Dinge aus diesem Text aussuchen. Ich kann jetzt nicht diesen ganzen Text sozusagen an dieser Stelle heute Morgen für euch auslegen. Pfingsten erinnert mich immer, also fast jedes Jahr, an ein Ereignis, das ich hatte, als ich an meiner ersten EMK-Stelle den Dienst tat. Ich, quasi so um die 30 herum, spreche mit einem alteingesessenen, würdigen Bruder, einem altgewordenen Methodisten. Einer der wirklich Treuen. Wir reden über dies und das am Telefon. Und dabei müssen wir wohl, wie es keine schlechte Gewohnheit ist, wenn zwei miteinander reden, die zur gleichen Gemeinde gehören, kamen wir auch über unsere Gemeinde miteinander ins Gespräch. Und plötzlich, ich war völlig überrascht, verschafft sich mein Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung seinen mächtigen Ärger aber mal sowas von Luft. Er holt tief auf und sagt zu mir, dieses lahme Methodistenvolk. Ich musste zuerst mal tief Luft holen. Wie gesagt, ich war völlig überrascht. So sehr, dass ich gar nicht weiter nachgefragt habe, was ihn denn veranlasst hat, so etwas zu sagen. Vielleicht hat er an früher gedacht, an die fruchtbaren Zeiten seiner Kirche. Für ihn war auf jeden Fall glasklar, seine Methodisten sind zu einem lahmen Volk geworden, zu einem lahmen Methodistenvolk. Nun, das ist ein schwerer Vorwurf, nicht wahr? Mein Gesprächspartner war ansonsten ein wirklich sehr feiner Mensch, er lebt heute noch, ist um die 90, der es nicht nötig hatte zu schelten und es auch sonst nicht getan hat, zumindest nicht in meiner Anwesenheit. Aber dann hat es ihn doch irgendwie gepackt, womöglich inspiriert durch den Geist von Pfingsten. Ich weiß nicht, ob wir uns heute Morgen den Schuh des lahmen Gottesvolkes anziehen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass welche unter uns sich gar nicht getroffen fühlen. Und dabei können sie darauf verweisen, was sie alles für die Gemeinde Gottes tun und welches Opfer sie bringen und so weiter. Ihr kennt das. So lahm ist das ja nicht. Andere von uns zucken womöglich verständnislos mit der Schulter und können mit so einer Äußerung meines Bruders damals gar nichts anfangen. Sie würden womöglich zu diesem Bruder sagen, ich weiß gar nicht, was du hast. Es ist doch alles in bester Ordnung. Wieder andere lässt das ganz und gar kalt. Und es könnte schlussendlich auch so sein, dass sie manche unter uns womöglich beipflichten. An Pfingsten hat die Frage nach dem lahmen Gottesvolk nun seinen ganz eigenen Reiz. Denn so einem lahmen Volk ähnlich können wir uns die Jünger vor Pfingsten vorstellen. Es ist ein kleiner Haufen, der 7 Wochen nach dem Tod ihres Meisters zurückgezogen lebt. Obwohl Ostern war, obwohl sie nach der Auferstehung die mächtige Freude überfallen hatte, lebten sie ihren Glauben mit angezogener Handbremse. Es fehlt ihnen etwas. Sowas wie der Sprit fürs Auto. Sie sind leer. Es fehlt ihnen die innere Kraft und Stärke. Es fehlt ihnen die ganze Überzeugung und irgendwie auch die Nähe Gottes, auf die sie seit Jesu Himmelfahrt verzichten mussten. Doch dann, plötzlich, geschieht es, mit dem keiner von ihnen irgendwie gerechnet hat. Jesus hatte es ihnen längst schon zugesagt. Doch im Glauben ist es ja bekanntlich manches Mal so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass es Überraschendes wohl für uns gibt, obwohl wir längst schon davon wissen. Jesus sagte ihnen ja schon in Kapitel 1 der Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Plötzlich passiert etwas, das sich total verändert. Vom lahmen Haufen, der sich in verbarrikadierten Häusern trifft, werden sie zu Leuten, die nach draußen gehen. Es ist, als ob sie ein Sturm aufgerüttelt und durchgeschüttelt hat. Es ist, als ob Flammen ihr Leben in Brand setzen. Und in dieser kraftlosen und lahmen Truppe, wenn sie auch noch keine Methodisten waren, beginnt etwas zu brennen. Sie werden dynamisch. Sie fallen aus ihrer Lethargie. Innen drin windet's nun bei ihnen. Es ist ihnen, als wenn morgens das Fenster aufgemacht wird und frische Luft an ihren Nasen vorbeizieht. Kennt ihr, oder? Versticktes Schlafzimmer, lüftest morgens und da zieht eine an deiner Nase vorbei. Es ist ihnen etwas aufgegangen. Es ist wie der Startschuss für das, was nun kommen soll. Pfingsten wird für sie zum Datum. Erst jetzt werden sie tapfer. Erst jetzt haben sie den Kraft und den Mut, der ihnen bisher fehlte. Erst jetzt beginnen sie, Jesus zu bezeugen. Erst jetzt beginnt der Mann mit seiner Frau über den Glauben zu sprechen. Sie reden all die Jahre schon immer miteinander, aber nicht über den Glauben. Über den nächsten Urlaub reden sie, ja. Über die nächsten Investitionen, ja. Über die Kinder, ja. Aber nie haben sie sich darüber unterhalten, was sie selber glauben, woran sie zweifeln, was ihre Hoffnung ist und wie Jesus sie sehen und wie sie ihn erleben. Nie haben sie darüber geredet, bisher. Ihr Lieben, wir mögen uns darüber wundern, dass das Christentum so aufregend, dass es so feurig wie Flammen sein kann, dass es so stürmisch werden kann, dass Menschen aus ihrer gewöhnlichen Lebensbahn geschleudert werden. Wir mögen uns darüber wundern, was Pfingsten anrichtet. Von Betrunkenen und Verrückten hat man damals gesprochen. Das passt zu uns nicht zurecht, gell? Sturmfrei ist uns lieber. Verbrennungen sind gefährlich, Übertreibungen suspekt. Möchten wir etwa in den Augen der anderen wie Betrunkene und Verrückte erscheinen? Alle diese Bilder von Naturgewalt, all diese pfingstlichen Auswüchse stellen an uns die eine Frage. Ich stelle sie dir. Und meine bitte nicht, dass du damit fertig bist mit dieser Frage. Darf Gott dich stören? Darf er mit einer Frage, mit seinem Wort, an unser eingerichtetes Leben ran? Bitte überleg dir das mal. Darf Gott dich in deinem geordneten Leben stören? Darf er dich in deinem Ruhestand nochmals neu beauftragen? Darf er dich in Bewegung setzen? Darf er dich entzünden? Oder ist es so, Gott bekommt in unserem gewöhnlichen Wochenablauf so seinen festen zugewiesenen Platz? Und seine Aufgaben habe ich für ihn klar umrissen. Er soll meinen Lebensentwurf segnen. Er soll mein Mühen und Schaffen gelingen lassen. Er soll mich in der Krankheit bewahren. Er soll mir Ruhe schenken und ein wohliges Gefühl. Pfingsten ist aber der große Aufbruch. Pfingsten ist die große Veränderung. Die Worte, die wir von der Kanzel hören, erscheinen uns zwar ehrwürdig, aber vielleicht manches Mal tot und nicht lebbar. Die Worte Jesu in der Bibel erscheinen uns wohl irgendwie richtig, aber in unserem normalen Alltag voller Illusionen. Und doch zu allen Seiten, Geschwister, gibt es Christen, in denen Feuer und Sturm steckt, Heiliger Geist eben, die bereit sind, sich stören zu lassen, die gelernt haben, im Glauben erwachsen zu werden, die von Gottes Geist gepackt werden und sich ihm nicht entziehen können. Stell dir einmal vor, wenn die ersten Christen die Worte aus der Bibel nur für tote Vokabeln und ehrwürdige Worte gehalten hätten, hätten sie sich dann den Löwen zum Fraß vorwerfen lassen? Hätten sie sich auf Scheiterhaufen verbrennen lassen? Ohne Feuer und Sturm erleben wir auch heute nicht, wie sich Christen hinreißen lassen in eine Nachfolge mit Konsequenzen. Vielleicht wird der eine oder andere von euch jetzt erinnert, in seinem eigenen Leben, an diese Zeiten seines Glaubens, in denen er das Feuer, wisst ihr noch, das Feuer der ersten Liebe zu Jesus in sich spürte. Zeiten, in denen sich ihm sein Leben durchlüftet wurde, ähnlich wie wenn du zu Hause, wenn es jetzt so richtig heiß wird und wenn man den ganzen Tag warten muss, bis man abends mal durchlüften kann. Zeiten, in denen dein Leben für Jesus brannte, erfüllt mit dem Geist, erfüllt davon, dass ihm der lebendige Gott begegnet ist. Voll von Gott. Das Pfingstwunder ist also das störende Ereignis, dass Gott mich ruft. Das Pfingstwunder ist das beglückende Erlebnis, dass es mich mitreißt. Dass bei mir der Groschen fällt. Dass ich es aufgebe, mich Gott zu widersetzen. Dass ich es zulasse, dass er nach mir greifen darf. Dass ich es für einen großen Gewinn erachte, wenn ich mich ihm übergeben darf. Pfingsten ist, wie wenn ich den Schalter des Warmwasserboilers vom Frostschutz auf 90 Grad drehe. Pfingsten heute heißt, wir beten und erwarten die Kraft aus der Höhe, um neu und erfüllt unser christliches Leben zu leben. Und wir hoffen, dass wir das Evangelium Jesu Christi im Geist Gottes so verkündigen, dass es uns ins Herz fällt. Die Jünger von damals, die womöglich für uns so bedenklich aus dem Häuschen geraten sind, die können so wenig erklären, wie wir das heute können. Sie können nicht erklären, wie es dazu kommen konnte, Jesus ihren Herrn zu nennen. Doch sie tragen überraschend die Gewissheit in sich, dass sie vom lebendigen Gotteshauch angerührt sind. Ihr könnt euch sicher sein, wer vom Heiligen Geist angerührt ist, der bekommt es mit. Dann wird der stille Untermieter unseres Lebens munter. Er bewegt, er inspiriert. Er macht mich zum Zeugen. Darf ich dich noch etwas locken? Wann hast du das letzte Mal motiviert durch Gott etwas Verrücktes getan? Ich meine jetzt keinen Blödsinn, wenn ich Verrücktes sage. Wenn ich Verrücktes sage, dann denke ich an keine Jugendlichen, die am Wochenende grölend durch die Straßen ziehen. Wenn ich Verrücktes sage, dann meine ich das im wahrsten Sinn des Wortes. Wann hat es mich das letzte Mal verrückt? Ich meine damit, dass ich etwas im Glauben getan habe, was ich bisher noch nie getan habe. Dass ich etwas im Namen Jesus gewagt habe, das ich bisher noch nie gewagt habe. Dass ich durch Gott mich habe zu etwas hinreißen lassen, das mir bisher fremd geblieben ist. Dass ich Jesus bezeuge auf Hoffnung hin. Dass ich etwas probiere ohne Angst. Es würde dir womöglich und mir gut tun, im Leben und im Glauben immer mal wieder etwas Verrücktes zu tun. Meine Frau und ich hatten uns in einem Sommerurlaub mal genau jenes vorgenommen, Dinge zu tun, was wir bisher noch nie getan haben. Ich glaube, mir hat das gut getan. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich weiß nur noch, dass wir es getan haben. Man spürt Begeisterung in sich, fragt mich bitte nachher auch nicht, was das genau war. Aber es hat uns gut getan. Lasst mich das noch zum Schluss sagen, gerade auch nach dem DFB-Pokalspiel von gestern Abend. Die meisten von uns sind motivierte Leute. Man kann sich für so vieles motivieren und begeistern. Man kann sich für den deutschen Meister im Fußball begeistern. Man fährt deswegen extra nach Berlin, kauft eine riesenteure Schweine-Eintrittskarte und eine Übernachtung, nimmt die Reisekosten und diesen ganzen Stress auf sich. Begeistert, ja. Wem das zu sportlich ist, begeistert sich vielleicht für die neuesten Computerspiele. Wem das zu schnell ist, der ist hin und weg über ein Konzert. Wem das zu musikalisch ist, der bekommt große Augen, wenn er von seinem Urlaub erzählt. Oh, wie oft höre ich das. Wem das zu teuer ist, der wird enthusiastisch vom Kaminfeuer und einem Glas bescheidenen Rotwein reden. Wem das zu romantisch ist, der kann sich auf die nächste Party freuen. Wem das zu turbulent ist, der erzählt von seinem Hausbau. Wem das zu fleißig ist, der redet von seinen Blumen im Garten. Wem das zu grün ist, der spricht von seinem Besuch am Wochenende. Wem das zu stressig ist, der spricht vom Fünf-Gänge-Menü. Wem das zu kalorienreich ist, der spricht vom gelungenen Spaziergang mit dem Rollator am Bachweg, den er heute geschafft hat. Man kann sich für alles begeistern. Es gibt keine Verrücktheit in dieser Welt, für die sich Menschen nicht begeistern könnten. Aber nicht jede Begeisterung ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das ist wohl der Grund, warum es im Neuen Testament so etwas gibt wie die Unterscheidung der Geister. Was aber ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Geist vom Pfingsten in dir weht? Das ist in der Apostelgeschichte ganz klar. Mit den Sprachen lasse ich jetzt mal weg. Nämlich, dass Menschen von den großen Taten Gottes reden. Es sind von Gott begeisterte Menschen. Das, worüber du nachher sprichst, im Kirchencafé, den es heute nicht gibt, ist das, was dich begeistert. Auch zumindest. Manche fragen zurück, kann man denn von Gott begeistert sein? Ist das nicht zu enthusiastisch, nicht zu aufdringlich? Ich bin davon überzeugt, jeder von uns kann begeistert von etwas erzählen. Sei es der Sport, das Computerspiel, das Konzert und so weiter. Die Frage am Pfingsten lautet aber, begeistert dich Gott, sein Name, sein Reich, sein Wille? Liebst du Gott? Liebst du ihn? Und wenn nicht, willst du ihn lieben? Ich schließe mit einer Liebes- und Begeisterungsgeschichte. Heute Morgen kam keiner in die Kirche. Keiner. Die Glocken hatten ausgeläutet. Der Küster hatte die Kerze angezündet. Mit meiner Gitarre kniete ich in der Kirche, wartete. Aber es kam keiner. Es war einfach ein Missverständnis gewesen. Die Kinder des ersten Schuljahres mit ihren Lehrerinnen und Eltern kommen erst nächste Woche. Trotzdem, so erzählt dieser Pfarrer, es war im Augenblick wie eine Horrorvision. Wenn das so weitergeht, da erzählt dieser Pfarrer, wie in einem Brief von Karl Rahner einmal, den er an seinen Freund geschrieben hat, Folgendes in diesem Brief notierte. Und wenn eines Tages niemand mehr an ihn glaubt, verflucht und zugenäht, dann will ich ihm die Freude machen. Dann will ich ihm die Freude machen. Lasst uns Sorge dafür tragen, dass wir miteinander kein lahmes Credo voll werden. Das werden wir uns im Himmel nicht verzeihen. Lasst uns in unserem Glauben an Jesus ihn in die Mitte unseres Lebens stellen und uns an ihm ausrichten, in allen Dingen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die ihr Leben am Geist Jesu Christi ausrichtet. Und sollte dir das wegrutschen oder weggerutscht sein, dann rücke ihn wieder in die Mitte. Wie geht das? Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum ist Pfingsten so voller Sehnsucht. Darum ist Pfingsten so voller Sehnsucht und Gebet. Darum ist Pfingsten im Grunde nur das eine, die Bitte an ihn, komme du selbst durch deinen Geist zu mir. Amen.